Wir haben heute Morgen ja schon von dem Abschnitt gelesen, als Jesus nach Jerusalem hineinritt. Und in der Parallelstelle in Lukas 19, 41 und 42, da lesen wir: Und als er sich näherte, also Jerusalem näherte, und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Sie haben zwar gejubelt, sie haben gesungen, sie haben Palmzweige hingestreut, aber sie haben die Botschaft nicht verstanden. Er sagte: Wenn ihr doch verstehen würdet, warum ich jetzt nach Jerusalem komme, warum ich auf dem Esel reite und was hier noch geschehen muss. Und was ihr benötigt, nicht eine Befreiung von den Römern, nicht nationale Freiheit, nicht die Erfüllung eurer Wünsche, sondern Vergebung von Gott und neues Leben. Sagte, ich wünsche, ihr würdet das verstehen. Und ich bete, dass der Text und die Predigt heute Morgen uns hilft, uns zu verstehen, warum Christus gekommen ist. Und von seiner Gnade, welche Auswirkungen das haben soll. Und unser Text dazu wird sein, Titus Kapitel 2, kannst du das schon aufschlagen, Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Es ist der Abschnitt, der mein Verständnis vom christlichen Leben vermutlich am meisten geprägt hat. Und diese Botschaft ist unheimlich wichtig. Ich möchte einmal den Text lesen. Ist ja auch nicht so lang, diese paar Verse. Titus 2, die Verse 11 bis 15. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. In dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Hast du im letzten Vers gemerkt, wie wichtig Gott, der Paulus inspiriert hat, diese Botschaft war? Hör noch mal drauf. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Lass dich von niemandem verachten. Ich glaube, stärker konnte er es nicht ausdrücken, als zu sagen: Dieses musst du weitergeben. Dies ist so wichtig. Viele denken, das christliche Leben besteht darin, dass wir uns an gewisse Regeln halten, dass wir ein gutes moralisches Leben führen. Andere denken, Hauptsache du glaubst irgendwie und dann kannst du so leben, wie du lustig bist. Aber das ist nicht, was unser Text sagt. Die christliche Botschaft ist, so wird es in Apostelgeschichte 20, Vers 24 ausgedrückt, das Evangelium der Gnade Gottes. Was bedeutet dieses? Und wie soll sich dieses in deinem und in meinem Leben auswirken? Direkt vorher im Titus 2 gibt es eine Reihe an Anweisungen. In Vers 1 lesen wir: Du rede, was der gesunden Lehre entspricht. Das, Vers 2, die alten Männer. Wird nicht definiert, wer das ist, muss sich nicht angesprochen fühlen. Vers 3, ebenso die alten Frauen. Ich schaue niemanden an. Vers 4, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Vers 6, ebenso ermahne die jungen Männer. Haben wir alle erwischt. Und dann Vers 9 noch, die Sklaven, die es an der Zeit gab. Die fallen natürlich in eine der vier Kategorien auf. Okay. Wir hatten eine ganze Anweisung an, eine Liste an Anweisungen, wie sie ihr Leben führen sollten. Und jetzt kommen wir zu Vers 10. Denn, sagte, tu dieses, und hier ist die Begründung dafür, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und wir wollen sehen, was sind die Auswirkungen dieser Gnade. Wir wollen drei Auswirkungen davon sehen. Zuerst, die Gnade bietet Errettung an. Gott wusste, dass wir Gnade brauchen. Wir wissen es manchmal weniger. Wir Menschen halten uns für prinzipiell ganz gut und schauen dann gerne mal auch auf andere und sagen, naja, so schlimm wie die, wie der bin ich dann nur auch nicht. Und mit ein bisschen Hilfe, ah, das klappt schon. Ja? Aber Gott sieht das anders. Aber er hat auch eine Lösung parat. Wie sieht er uns? Ja, viele kennen den Vers in Römer 3, 23, oder? Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber kennen wir auch Vers 24? Es geht nämlich weiter. Das ist Gottes Beschreibung. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden, hier ist eine Lösung, umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Er sagte, die Perspektive ist nicht, wie verhalte ich mich im Vergleich zu dem, der neben mir sitzt oder meinen Nachbarn, sondern sein Maßstab ist, seid heilig, wie ich heilig bin, spricht der Herr. Und er sagte, niemand hat diesen Maßstab erreicht. Ich kenne Leute, die sich für gut halten, ich kenne keinen, der sich für vollkommen hält. Niemand erreicht die Herrlichkeit Gottes. Aber er sagt dann eben weiter, dass Gott einen Ausweg bereitet hat, indem, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Er sagte, ich wusste, dass sie nicht zu mir kommen können, aber ich wollte, dass diese Menschen, meine Geschöpfe, zurückkommen können zu mir, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind. Und ich habe eine Erlösung angeboten. Wie geht diese? Gott hat sich in seiner Gnade offenbart. Zurück in Titus 3. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend. Wir Menschen haben uns von Gott abgewandt und konnten nicht zu ihm kommen. Wir haben ihn zum Großteil ignoriert. Ich meine, wenn du so in der Nachbarschaft, in deiner Verwandtschaft, die vielleicht umhörst, es ist viele, die denken gar nicht dran, oder? Seid ihr, ich bin erst seit kurzem hergezogen, seid ihr hier so viel anders, aber so was ich mitbekommen habe, die meisten denken gar nicht dran. Aber er ist zu uns gekommen. Und in Johannes 1 wird das so ausgedrückt, der Anfang des Johannes-Evangeliums. Johannes 1, Vers 14, dort lesen wir, und das Wort, das ist Christus, habe ich jetzt nicht die Zeit, das zu erklären, warum das so ausgedrückt wird hier, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja. Er ist in dieser oder voller Gnade hier gekommen. Er ist zu uns gekommen. Das Wort wurde Fleisch. Er kam vom Vater, ist zu uns auf die Erde erstmal gekommen, ja, und hat dann all dieses erlebt, was wir in den Evangelien lesen, und ist dann am Kreuz gestorben. Und er ist gekommen, und in Lukas 5 lesen wir davon bei der Bekehrung von Levi, nicht um die Gerechten, sondern um Sünder zu rufen. Da fragen ihn die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die kritisieren ihn und sagen, was gibst du dich mit diesen Leuten da ab? Weißt du nicht, was die so alles treiben? Und da sagt Jesus genau, dazu bin ich gekommen. Ich bin gekommen, um Gnade zu geben. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gnade ist etwas, was du dir nicht verdienen kannst, sonst wäre es keine Gnade mehr. Er sagte, Gott möchte dieses, er sagte, Ich möchte euch es einfach geben, dass egal wie du vorher gelebt hast, egal wie lange du mich ignoriert hast, egal wie lange du über diese komischen Christen gelacht hast, egal wie du gesagt hast, das kann doch gar nicht alles sein, was da so steht. Ich möchte, dass du mich kennenlernst und ich möchte, dass du bei mir bist. So, er hat sich offenbart. Also ist die Gnade ist erschienen in Christus. Die Gnade ist nicht zu sehr oder nicht primär ein rein theologisches Konzept. Es ist nicht irgendwie ein Gedanke, eine Philosophie, sondern es ist eine Person. Gnade ist in Christus. Manchmal begeistert uns das nicht so sehr, wie es sein sollte, weil wir uns die ganzen Umstände nicht bewusst machen. Ja, wenn jemand zum Beispiel nicht an Sport interessiert ist, ja, dann sehen die irgend so ein Spiel und die sehen, wie die anderen Leute da vor dem Fernseher sitzen oder im Stadion sitzen und singen und schreien, oh ja, nein! Und die sind ganz dabei und haben ihre Gesänge und schwenken ihre Fahnen. Und die anderen sitzen daneben und sagen, die spinnen. Was machen die da? Ja, da sind irgendwie ein paar Leute, die laufen hin und her und haben da irgendwie vielleicht einen Ball dazwischen und keine Ahnung. Und das geht voll an denen vorbei. Und ich glaube, viele lesen die Schrift und du hast es vielleicht von anderen gehört und sagen, ja und? Weil sie nicht verstehen diese Bedeutung, dass Gott uns gemacht hat. Er, der ein Wort sprach und die Welt existiert. Und sagte, ich möchte dich. Oder ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Du bist mir nicht egal. Ich kenne jedes Haar auf deinem Haupt. Bei einigen ist da weniger zu zählen als bei anderen, aber ich kenne es alles. Und ich liebe dich. Und ich möchte, dass du bei mir bist. Und wie kann ich diese schaffen? Denn bei Gott gibt es nicht diesen Ausspruch, habt ihr hier auch, ne? Gnade vor Recht ergehen lassen. Bei Gott gibt es nicht Gnade vor Recht. Wusstest du was? Bei Gott gibt es nur Gnade und Recht. Gnade und Gerechtigkeit, nicht oder. Bei ihm bedeutet Gnade nicht, ich gucke einfach mal nicht hin. Weil du kannst nicht prinzipiell einen gnädigen Richter haben, der einfach sagt, naja, okay, war Unrecht, aber lass es mal gut sein. Das wäre kein gerechter Richter mehr. Gott ist beides. Und er hat einen Weg gefunden, wie er beides verbinden kann. Denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend. Er sagte, die Gnade ist erschienen, sie ist eine Person, sie ist Christus. Und er ist gekommen, er ist auf diese Erde gekommen, um Heil, um Errettung zu bringen. Nämlich, indem er deine, meine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und er brachte es zu allen Menschen, so lesen wir hier. In Titus, wieder 2, Vers 11, ist erschienen heilbringend allen Menschen. Wer sind alle? Alle. Was ist auf Griechisch? Alle. Ja? Jeder, ohne Ausnahme. Aber heißt das, dass alle errettet werden? Nein. Ja, was denn? Er ist gekommen. Und für jeden Menschen gestorben, damit, wie es in Johannes 3 sagt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Als Christus gestorben ist, sagt er, hiermit bezahle ich für die Schuld und die Sünde jedes Menschen, der je lebt. Es gibt diese eine Bedingung. Du musst es annehmen. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Die, die an seinen Namen glauben. Nicht glauben, dass er existiert hat, sondern glauben, dass dieses nicht ein Zufall war, dass es keine Tragödie war, sondern dass Christus bewusst nach Jerusalem gegangen ist. Dass er bewusst für unsere Sünden gestorben ist, um Heil zu bringen. Wir sollen also für Gott leben, weil er uns so sehr geliebt hat. Also wenn diese ganzen Anweisungen davor sind und er dann sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, Heil bringt allen Menschen, dann sagt er, tut dieses, aber nicht als, hier sind die Regeln, hältst du dich dran? Ja, wehe dir, wenn nicht. Sondern sagt er, okay, denke daran, was ich für dich getan habe. Denke daran, wie sehr ich dich liebe. Denke daran, dass ich die Herrlichkeit des Himmels, die meisten freuen sich darauf, sagen, oh, irgendwann keine Schmerzen mehr, keine Sünde mehr, keine Beleidigung mehr, kein Trash-Talk mehr, kein Leiden in irgendeiner Form mehr. Und Jesus sagt, ja, ich war da und hatte Myriaden, das ist irgendwie die Steigerung von Billionen oder sowas, Unzahl an Engeln, die mir dienten. Wäre doch cool, oder? Er hatte das. Und er sagte, ich gebe das auf. Ich bin bereit, das hinter mir zu lassen, um auf diese Erde zu kommen, wo ich weiß, dass die Menschen mich ablehnen, dass sie mich hassen, dass sie mich schlagen werden, dass sie mich kreuzigen werden. Warum? Damit du und ich bei ihm sein können. Das ist Gnade. Und er sagte, darum ist er gekommen. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Das ist die christliche Botschaft. Aber sie hört da nicht auf. Meistens, wenn wir an Gnade denken, denken wir an den Aspekt. Und wir werden das am Freitag und am Sonntag gewiss noch weiter ausführen. Aber ich möchte einen zweiten Punkt erwähnen. Die Gnade bietet nicht nur Errettung an, die Gnade bietet Anleitung an. Denn es geht weiter. Titus 2, Vers 12. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade umfasst die Auswirkungen von Gottes Wirken in unserem Leben. Ich kann jetzt nicht das alles lesen, aber in Apostelgeschichte 11 ist die Gemeinde in Antiochia gegründet worden und die Gemeinde in Jerusalem hört davon, dass dort auch welche, die nicht jüdischer Herkunft waren, zum Glauben gekommen sind. Und sie schicken Barnabas und er soll das mal nachprüfen. Und es steht in Apostelgeschichte 11, Vers 23. Als er kam und er sah die Gnade Gottes. Wie kannst du Gnade sehen? Er sah diese Geschwister und er sah, wie sie anders waren als zuvor. Er sah, wie Gott sie verändert hatte, dass statt egoistisch nur zu suchen, was kriege ich, zu sagen, was kann ich für andere tun? Die statt in den Götzentempel zu gehen, nein, wir lehnen das ab, wir gehen dort nicht mehr hin, wir beten den einen lebendigen Gott an. Und wir geben uns dafür hin. Und die Gnade ist dafür die Anleitung. Und es sagt eben, dass die Gnade uns unterweist, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Weil das wäre sonst ein Widerspruch. In Kapitel 1 hier in Titus hat Gott schon gewarnt, Vers 16, einige geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Das heißt, unsere Taten können unserem Zeugnis, dass Gott uns verändert hat, widersprechen. Du erinnerst dich an das Leben Jesu, dass er viele Menschen geheilt hat. Ja? Blinde geheilt, Tote sind auferstanden durch ihn, Lahme konnten wieder gehen. Okay, stell dir vor, da ist einer dieser Blinden, den Jesus geheilt hat. Und dieser Blinde, er saß dort, Jesus kommt vorbei, gibt ihm das Augenlicht wieder. Und am nächsten Tag setzt sich der Blinde hin, schließt seine Augen und bettelt weiter. Steht nicht in der Schrift, ist nicht geschehen. Aber du würdest sagen, wenn Christus dich geheilt hat, was machst du hier? Warum siehst du dann nicht? Ich sehe nicht die Veränderung in deinem Leben. Du sagst, Christus hat dich gestern geheilt, aber woran ist das erkennbar? Wenn wir sagen, Ich bin von Neuem geboren. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ich habe die Gnade Gottes empfangen. Gott hat mich verändert. Er hat mir seine Liebe gegeben. Dann wie bei den Blinden wollen die Leute sehen, was ist denn bei dir anders? Aber wieder nicht. Ja gut, jetzt muss ich mich benehmen. Nein, sondern er hat mich neu gemacht. Christus hat mich verändert. Ich habe verstanden, dass er mich liebt und dass er für mich sorgt. Und deswegen verleugne ich die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden. Also die Gnade bietet Anleitung an und sie unterweist uns. Und dieses Unterweisen ist wie bei einer Kindererziehung, das ist das Wort hier. Ja, es gibt Anleitung, es korrigiert auch. Und diese Gnade lehrt eben, den Lüsten zu widerstehen. Wir sollen, wie wir hier gelesen haben, die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen. Verleugnen ist hier nicht in dem Sinne gemeint von, gibt's nicht. Weil, wer weiß, dass es da ist. Okay? Das meint er hier nicht mit verleugnen, sondern dass wir diesen nicht nachgeben, dass sie nicht die Macht über uns haben. Was ist dieses? Gottlosigkeit und weltliche Begierden. Die Bibel selbst definiert das wunderbar in Judas, Vers 15 und 16. Judas ist das kleine Buch direkt vor Offenbarung, manchmal ein bisschen schwer zu finden. Wenn wir einige fragen mal, wieso hat Judas dann noch ein Buch geschrieben? Das ist nicht der Jünger, der sich dann der Jesus verraten hat, sondern ein anderer. Okay, Namen gibt es häufiger. Judas, Verse 15 und 16. Ich fange in Vers 14 an. Dort steht, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Myriaden, Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Dieses sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern, nach ihren Begierden wandeln und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Manchmal, wir denken bei Gottlosigkeit an die großen Sünden, die öffentlich sind, die offensichtlich sind, wie Mord, Totschlag, solche Sachen. Die schlimmen Sünden. Aber was beschreibt er hier? Er sagte, die gottlos harte Worte gegen Gott geredet haben. Die murren, die sich immer beschweren. Er sagte, das ist gegen Gott. Warum? Wenn Gott alles geschaffen hat. Und wenn Gott es geführt hat, dass du in der Situation bist, in der du jetzt bist, und du sagst, das ist alles schlecht, dann was sagst du über Gott? Gott, du hast einen Fehler gemacht. Nein, so würde ich es nie sagen, aber es hätte ja anders sein. Okay? Murrende. Das ist gottlos. Das ist nicht Gott die Ehre geben, ihn erkennen für wer er ist. Die mit dem Schicksal hadern, die nach ihren Begierden wandeln, ihr Mund redet stolze Worte. Schau, was ich gemacht habe. Ja, wer hat dich dazu befähigt? Okay? Sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Sie wollen Karriere machen. Nicht, dass das an sich unbedingt schlecht ist, aber wenn das mein Ziel ist und wenn ich dann Gottes Wege ein bisschen biege, um meinen Vorteil zu sichern, dann handle ich ohne Gott, gottlos. Okay? Er sagte, wir verleugnen dieses, wir machen da nicht mit. Wir sagen, okay, wenn die anderen das machen, ich bin ein Kind Gottes, ich mache das nicht. Nicht, weil ich deswegen irgendwie besser bin, sondern weil ich verstanden habe, das ist nicht Gottes Plan und Gottes Plan ist das Beste. Und wir verleugnen die weltlichen Begierden. Was ist das? 1. Johannes 2, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Er sagt auch das. Nicht, dass wir sagen, wir haben das nicht. Wir sind immer noch Menschen wie andere auch. Aber wir haben erkannt, dass das nicht die Erfüllung bringt. dass das nicht die Zufriedenheit liefert, die die Menschen suchen. Wir sagen, nein, ich weiß, ich bin von Gott angenommen. Und ihm will ich gefallen. Und Jesus selbst gebraucht hier das Bild von der Gemeinde als der Braut Christi. Okay? Wenn du daran denkst, du siehst ein junges Paar, das zusammen ist und das frisch verliebt ist. Kümmern die sich darum, was alle anderen denken, wenn sie so eng miteinander zusammen sind in der Öffentlichkeit? Die blenden alles andere aus, sagen, ist mir doch egal, was die anderen sagen. Ich bin mit meinem Geliebten. Ja? Können wir sagen, ist mir nicht wichtig, was die anderen sagen, wenn ich da nicht mitmache? Solange es Gott gefällt. Solange er Wohlgefallen daran findet. Wir müssen begreifen, Markus 4, das Gleichnis mit der Saat, dem Sämann, der die Saat streut, da gibt es das eine, das unter das Unkraut fällt. Und weiß jemand noch, womit wird das verglichen? Die Versuchung kommen und ersticken das Wort. Die Begierden kommen und das Wort kommt nicht zur Entfaltung. Wir müssen verstehen, dass wenn ich diesen Begierden nachgebe, dass das Wort sich nicht so entfalten kann, dass es die Wirkung nicht hat, die Gott beabsichtigt hat. Weil wir es zudecken. Und ich glaube, genau das geschieht so sehr in unserer Gesellschaft. Es gibt ständig irgendwelche Aktivitäten, ständig irgendwelche neuen Programme, neue Videospiele, neue dies, neues das, neue Konzerte, alles Mögliche, nur damit es immer weitergeht. Und wir nicht ruhig werden, nur darüber nachdenken, zu sagen, was bringt das eigentlich? Weil ich werde einfach hineingedrückt in das Nächste. Und weiter und weiter. Bei der Karriere ist es genauso. Du kriegst eine Gehaltserhöhung. Gut, aber ja, jetzt brauchen wir, dass du ein bisschen mehr arbeitest und dass du ein bisschen mehr Verantwortung übernimmst. Und wenn du das gut machst, dann gibt es den nächsten Schritt. Oder bei Erfolgen. Ja, du gewinnst dieses. Dann musst du es verteidigen und kommst in die nächste Liga und musst da und weiter und weiter. Ja, und dann? Die Gnade ist erschienen. Gott sagt, es ist nicht auf Leistung basierend. Du musst es nicht verdienen, du kannst es dir nicht verdienen. Ich liebe dich, weil ich dich lieben will. Ich habe dich gemacht und ich möchte, dass du verstehst, dass ich dafür mein Leben gegeben habe, dass du bei mir sein kannst. Was ich jetzt möchte, wenn du es wirklich verstanden hast, dass du nicht mehr dort mitmachst mit allen anderen, die ihre Hoffnung, ihre Zufriedenheit in all diesen Dingen suchen, sondern, der nächste Teil in Vers 12, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade lehrt uns, Gott gefällig zu leben. Das beinhaltet eben, dass wir besonnen. Das Wort ist für biblisch überlegt handeln. Okay? Das, bevor ich etwas mache, nicht, ja, alle anderen machen das auch, sondern zu sagen, ist das, was Gott von mir möchte? Ist das ihm wohlgefällig? Dass wir gerecht, gemäß von Gottes Standard und gottesfürchtig handeln, also dass die unsere Taten, unser Handeln in Übereinstimmung mit dem Glauben ist. Ja, dass ich nicht sage, ja, ich glaube, Gott ist heilig, aber das spiegelt sich nicht in meinem Leben wieder. Oder ich weiß, Gott möchte gern Gemeinschaft mit ihm haben, aber mehr als ein schnelles Tischgebet schaffe ich nicht, habe ich keine Zeit für. Sieht man dieses, dass wir so leben? Und wie gesagt, wenn du sagst, ja, wie könnte das in meinem Leben ausschauen? Lies mal die Verse vorher. Für jede Altersgruppe ist was dabei. Und die Begründung dafür ist die Gnade. Es ist also nicht andersherum. tue diese Sachen, um Gnade zu erlangen, sondern wegen der Gnade, weil Gott mich liebt, weil er so viel für mich gegeben hat. Deswegen tue ich dieses. In dem Sinne, wir sagen manchmal, der christliche Glaube ist keine Religion. Religion ist, wenn Menschen versuchen, zu Gott zu kommen. Es ist eine Beziehung, die Gott mit uns hergestellt hat. Ich will noch zu einem dritten Punkt kommen hier. Dritte Auswirkung. Die Gnade bietet Errettung an, die Gnade bietet Anleitung an und die Gnade bietet Motivation an. Verse 13 und 14. Er hat jetzt gesagt, ja, wie es uns unterweist, Gottlosigkeit, weltliche Begierden, nein, das mache ich nicht mehr, besonnen, gerecht und gottesfürchtig, ja, in dem jetzigen Zeitlauf, nicht irgendwann in der Zukunft, sondern hier und jetzt, indem, Vers 13, wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit, sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Und diese Motivation ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Das Gesetz sagt, tue dies, sonst folgt eine Strafe. Die Gnade sagt, tue dies, weil die Strafe bezahlt ist. Welche Motivation? Die Motivation der Wiederkunft Christi, Vers 13. Wir können so leben. Es lohnt sich, so zu leben, weil das Sichtbare nicht alles ist. Wenn es keine Ewigkeit gäbe, wenn mit diesem Leben alles vorbei ist, Sonntagmorgens früh aufzustehen und herzukommen, wäre verrückt. Warum ruhst du dich nicht lieber aus? Wenn es keine Errettung, wenn es kein ewiges Leben gäbe, den Nächsten zu lieben wie dich selbst, ja, warum machst du das denn? Aber weil es das gibt, macht es Sinn. Jesus hat seine Wiederkunft in Herrlichkeit angekündigt. Das war genau, was ihm das Todesurteil bescherte. Wenn du jetzt vielleicht in dieser Woche nochmal über die Karwoche nachdenkst, ja, sie haben ihn gefragt, bist du der Sohn Gottes? Und er sagte, ja, er sagt es. Ja, und ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen in der Herrlichkeit. Und da sagten sie, ihr habt das gehört. Ja, aber was brauchen wir noch weiteres für Belege? Er ist des Todes schuldig. Er sagte, er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Und wir erwarten, dass sich dieses erfüllt. Und das sagt er hier, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Sein Kommen in Herrlichkeit. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Hat es auch noch nie gegeben, kannst du dir in dem Sinne nicht. Wir haben die biblische Beschreibung dafür. Ja, aber Gott hat es offenbart und sagte, schau her, dies habe ich schon gesagt, das ist schon eingetroffen. Hier sind die Verheißungen, eine haben wir gelesen aus Sacharja 9, Vers 9, 500 Jahre vorhergesagt, es ist wortwörtlich eingetroffen. Und er sagte, und ich komme wieder. Und darin ist unsere Hoffnung. Und unsere Hoffnung ist, dass wir bei ihm sein werden. Das ist, womit Jesus seine Jünger getröstet hatte. Johannes 14, als er ihnen sagte, ich gehe von euch, aber ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit wo ich bin, ihr sein werdet. Ja? Und er sagte, ihr könnt so leben, weil ihr erwartet, dass er jeden Moment kommen kann. Weil wir diese Hoffnung haben. Er ist nicht tot geblieben, Christus ist auferstanden, ist beim Vater und er wartet auf den richtigen Moment, dass er wiederkommt. Und dass wir dann bereit sind. Die Motivation einmal der Wiederkunft Christi, aber in Vers 14 auch die Motivation des Opfers Christi, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werke. Die Hoffnung beruht auch auf dem, was Christus schon getan hat, der sich selbst für uns gegeben hat, obwohl wir es nicht verdient haben, um uns zu Gott bringen zu können. Diese Liebe soll uns motivieren, mit Gegenliebe zu antworten und das zu wollen, was Gott will. Und wie wir hier gesehen haben, Er hat sich für uns gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Und dieses für uns ist so entscheidend. Es ist nicht einfach nur, weil das passiert ist, sondern das war seine Absicht. Und dann wird es weiter hier erklärt. Damit, hier ist, als Christus starb, er sagte Hebräer 12, um der vor ihm liegenden Freude willen, erduldete er das Kreuz. Er hatte keinen Spaß daran. Es war großes Leiden. Okay? Aber er sagte, hier haben wir dreimal damit. Hier ist, warum er bereit war, dieses zu erdulden. Damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Ja? Gottes Absicht war der Freikauf von der Sünde, dass wir nicht darunter versklavt bleiben, dass wir nicht immer sagen müssen, ja, ich kann nicht anders. Sünde hat er uns von frei gekauft. Wir waren Sklaven der Gesetzlosigkeit. Das Fleisch kann nicht anders. Unsere sündige Natur ist immer dazu hingezogen. Aber jetzt sind wir befähigt. Und gerade das soll dieses Zeugnis für die Menschen um uns herum sein, zu sagen, schaut her, Gott macht eine Veränderung. Aber eins noch, diese Veränderung funktioniert nicht. Sie zieht niemand an, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt gläubig geworden, ich mache das nicht mehr. Statt zum Sport oder zur Musik, ja, jetzt gehe ich immer in die Gemeinde und ich mache solche schlechten Sachen nicht mehr. Ja, willst du es nicht auch? Die schauen dich an und sagen, nee, danke. Du siehst nicht gerade glücklich aus. Warum sehen wir dann nicht glücklich aus? Weil wir uns diese Realität nicht bewusst machen. Wir lassen uns prägen von den Umständen statt von den Zusagen Gottes. Und dann leben wir, wie jemand es ausgedrückt hat, wie praktische Atheisten. Wir leben, als wenn wir Gott ausblenden. Als wenn wir seine Zusage nicht glauben. Aber er sagt, es kann doch anders sein. Vertrau mir. Vertraue, dass, ja, es gibt Schwierigkeiten und wir brauchen kein aufgesetztes Lächeln, dass alle sagen, oh, ich bin doch irgendwie glücklich. Aber ein Frieden im Herzen zu sagen, Gott ist bei mir und ich habe eine herrliche Zukunft. Und ja, es gibt ein paar schwierige Momente, aber Gott gebraucht das, um mich zu formen, um mich Christus ähnlicher zu machen, um ihn zu erfahren, auch in diesen Zeiten. Dann war, dass er uns loskaufte von der Gesetzlosigkeit, sich selbst ein Eigentumsvolk reinigt, ist das Nächste. Aber es war die Reinigung, nicht nur der Freikampf, sondern die Reinigung von der Sünde. Das heißt, dass wir zu Christus gehören, soll sich daran zeigen, dass wir nicht jeden Dreck mitmachen. Er sagte, ich habe euch doch abgewaschen, dass dieser Dreck jetzt nicht mehr an euch klebt. Dass ich nicht alle bösen Worte mitrede. Wenn die anderen mal wieder lästern und sagen, oh, ja, diese Kollegin, oh, unser Chef, oh, sagen, ich bin dankbar, dass wir sie haben. Ja? Und dass wir Ermutigendes sagen. Epheser 4 habe ich gerade heute Morgen gelesen, dass wir nur reden, was dient zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Das ist Gottes Absicht. Die Frage ist also nicht, was machen alle anderen, sondern ist das, was Gott gefällt? Er hat mich gereinigt. Er hat mich verändert. Und sich selbst ein Eigentum reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Er möchte, dass wir eiferer sind für gute Werke. Nicht nur, ja, ich mache es mal ab und an, sondern dass wir eifrig dabei sind. Das Wort, das er hier gebraucht, ist das Wort Zelot. Und das war zur damaligen Zeit jüdische Freiheitskämpfer, die Attentate gegen die Römer verübt haben, die über Leichen gegangen sind, um ihr Ziel zu erreichen, die gesagt haben, ich gebe mein Leben, selbst wenn sie mich deswegen umbringen, ich habe dieses Ziel. Er hat nicht dieses Vorgehen der Menschen gut geheißen, aber hat gesagt, ihr sollt so sein, mit so einer Hingabe sein, zu guten Werken, nicht zu bösen Werken. Ja, ihr sollt diese Hingabe haben. Zu Lot in guten Werken. Dass, wie sie über Leichen gegangen sind, dass wir uns selber für tot erachten. Nicht was will ich, sondern was möchte der Herr, weil er das Gleiche für uns getan hat. Christus hat nicht darauf gewartet, dass wir irgendetwas für ihn tun. Er hat alles für uns vollbracht. Er hat sein Leben gegeben. Und was hat er am Kreuz gesagt? Es ist vollbracht. Ich habe alles getan, was notwendig ist. Der Vater kann dich so annehmen, wenn du an mich glaubst, weil er dann meine, also Christi, Gerechtigkeit sieht. Was ist deine Antwort auf seine Gnade? Lässt es dich kalt und du tust so, als wenn du sagst, naja, ich bin ja auch ganz gut, das habe ich verdient, dass er so ein bisschen ordentlich gelebt hat, ein bisschen was für mich tut. Schließlich ist er Gott. Ich gehe auch in den Gottesdienst, ich tue meine Pflicht. Oder nimmst du es gerne an und sagst, oh, ja, ich bin dankbar dafür, aber jetzt, dass ich was tue, dass ich seine Liebe irgendwie erwidern soll, ne, schließlich ist es mein Leben. Oder treibt dich die Gnade dazu, ein ganzes Leben Christus anzuvertrauen? Die Gnade Gottes ist erschienen. Sie hat mir Heil gebracht. Und sie motiviert mich, nicht mehr den Strom der Gottlosigkeit mitzuschwimmen, sondern besonnen, gerecht und gotteszufürchtig zu leben, hier und jetzt. Und ich blicke auf die herrliche Zukunft, die uns verheißen ist. Und ich blicke auf das, was Christus für mich vollbracht hat. Und ich tue es, weil ich dankbar bin für das, was er getan hat. Lass die Gnade, er sagt, dazu ist die Gnade erschienen. Lass die Gnade ihre Wirkung entfalten in deinem Leben. Was hindert noch daran? Wir wollen darüber gleich noch ein Lied singen. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken. Lass die Gnade nicht einfach nur so vorbeigehen. Lass das Gehörte nicht einfach nur so, naja, das war ganz nett, sondern lass es uns verändern. Lass uns doch einmal beten, dann singen wir und dann gehen wir weiter.